Direkt aus Europa Nummer 332, Seite B.
HR2 Kultur. Der Tag.
Mit Angela Fitsch, guten Abend. Jeder fünfte Mensch erkrankt heutzutage im Laufe seines Lebens mindestens einmal an einer Depression. Selbstmord ist nicht selten eine Folge davon. Die Weltgesundheitsorganisation schätzt, dass Depressionen in etwa 12 Jahren die zweithäufigste Ursache nach Herz-Kreislauf-Erkrankungen für Erwerbsunfähigkeit sein werden. Inzwischen erkranken mehr Deutsche an der Seele als an Krebs. Lange stritt die Fachwelt darum, ob die Depression eher psychische oder physische Ursachen hat, aber zu wenig betrachtet und beachtet wurden die gesellschaftlichen Ursachen, denn es wird von uns gefordert, stets und immer wieder, dass wir aus eigener Kraft glücklich werden. Wissenschaftler des Max-Planck-Instituts für Psychiatrie in München versuchen seit Jahrzehnten, die Symptome der Depression zu identifizieren, und dabei machen sie Depression anhand der Labordiagnostik messbar. Dr. Annette Sonntag, Leiterin der Tagesklinik für Depression und Oberärztin, bevor wir mit Ihnen ins Labor gehen, erst einmal der Versuch einer Definition. Ab wann ist jemand nicht nur einfach mies drauf, sondern richtig krank?
Im Wesentlichen kann man sagen, hängt das von der Anzahl der Symptome, die er entwickelt, und von der Zeitdauer, in denen diese Symptome anhalten, ab. Also mit Symptome meine ich jetzt so Beschwerden wie niedergedrückte Stimmung, Antriebsminderung, Konzentrationsmerkfähigkeitsstörungen, Schlafprobleme, Appetit- oder Gewichtsveränderungen. Wenn diese ganzen Symptome zusammen über einen Zeitraum von mehreren Wochen in einem Schweregrad, der die Lebensführung erheblich beeinträchtigt, vorhanden sind, dann kann man von einer therapierelevanten Depression sprechen.
Anzahl der Symptome plus Zeitraum, das heißt Dauer. Werden da solche gängigen Fragen gestellt bei der Diagnostik, etwa in Form von, sind Sie lustlos, antriebsschwach, macht Ihnen etwas keine Freude mehr, was Ihnen vorher Freude gemacht hat?
Genau, das wären so typische Fragen, mit denen man den klinischen Symptomen einer Depression nachgeht. Es gibt auch standardisierte klinische Interviews, Fragebögen zur Selbst- und zur Fremdeinschätzung und auch standardisierte Interviews für Angehörige.
Die verbale Diagnostik, davon haben wir gerade gesprochen, ist eben eine Methode, eine Möglichkeit, eine andere bildgebende Verfahren und Hormonuntersuchungen. In jahrelangen und auch umfangreichen Untersuchungen konnte bewiesen werden, das kann man sagen, dass eine komplexe chemische Reaktion, die Depression auslöst. Hat denn eigentlich jeder Mensch diese Anlagen in sich? Warum zum Beispiel leidet der eine an Depression, warum der andere nicht?
Das ist eine ganz wichtige Frage der genetischen Disposition. Also man geht davon aus, dass ungefähr 30% der Ursachen der Depression wirklich genetisch determiniert sind. Also die Lebenszeitprävalenz allgemein liegt für das Auftreten einer Depression bei 17%. Wenn man bei Erstgradverwandten depressiv Erkrankte hat, ist dieses Risiko um das bis zu Dreifache erhöht.
Jetzt haben Sie von den 30% gesprochen, die genetisch veranlagt sind. Wie ist das mit den restlichen 70%? Was ist mit den anderen?
Ich denke, man muss Depression wirklich als multifaktorielles Geschehen begreifen. Also es ist einerseits zwar diese genetische Disposition, andererseits sind es psychosoziale Faktoren, die eine Rolle spielen.
Ich danke Ihnen. Schlafstörung, Tinnitus, Panikattacken, jeder fünfte Mensch erkrankt heute einmal in seinem Leben an Depression. Depression ist eine Volkskrankheit geworden. Inzwischen erfordern Depressionen mehr Behandlungstage als Kreislauferkrankungen. Depression hat viele Gesichter und auch viele Ursachen. Welche therapeutischen, klinischen Möglichkeiten bestehen, das versucht das Team der Tagesklinik Eschwege zu leisten. Vera John war für uns dort.
Beim Töpfern, Malen oder Werken können die Patienten in den Garten des psychiatrischen Zentrums schauen. Dort blühen gerade die Rosen und der Wind streift durch die Bäume. Der 32-jährige Timo mag die frische Luft. Jeden Morgen beginnt seine Therapie mit einem Spaziergang. Bewegung, auch das ist bei der Behandlung von Depressionen wichtig, sagt Oberarzt Wolfgang Nolte-Demgenski.
Da weiß man ja, dass regelmäßige sportliche Betätigung auch vor Depressionen schützt.
Bei der Behandlung von Depressionen wird natürlich auch auf die klassische Psychotherapie und Medikamente gesetzt. Eine große Rolle spielen dabei auch Gruppensitzungen.
Es ist oft so, dass die Rückmeldungen, die Patienten von Mitpatienten erhalten oder von anderen Menschen, oft sehr viel wirksamer sind als Empfehlungen oder Gespräche, die mit einem Therapeuten geführt werden.
Für Patient Timo sind die Gruppensitzungen das Beste an der Therapie. Denn hier trifft er Menschen, von denen er sich verstanden fühlt. Menschen, die genau wissen, wie es sich anfühlt, ständig niedergeschlagen und traurig zu sein, keinen Antrieb zu haben, nicht mehr leben zu wollen. Weil Timo während seiner Tiefs zu Drogen griff, macht er eine stationäre Therapie. Er bleibt also Tag und Nacht in der Klinik. Die meisten depressiven Menschen werden aber ambulant behandelt. Dafür gibt es in Eschwege eine Tagesklinik. Nach den jeweiligen Therapien im psychiatrischen Zentrum gehen die Patienten abends nach Hause. Zum Tagesablauf in der Klinik gehören auch ganz praktische Arbeiten, wie zum Beispiel gemeinsam kochen. Eine wichtige Ergänzung zur Psychotherapie, sagt Oberarzt Nolte Demgenski.
Also nicht nur darüber sprechen, etwas zu verändern, sondern auch ganz konkret üben, etwas anders zu machen, sich körperlich anders verhalten, aber auch ganz praktisch lernen, zum Beispiel wieder ihren Haushalt zu bewältigen. Insofern sind diese praktischen Behandlungsformen auch wichtig in der Behandlung einer Depression.
In den meisten Fällen dauert die Therapie 4 bis 8 Wochen.
Wir wollen eigentlich möglichst kurz nur noch stationär behandeln, um dann sehr schnell entweder teilstationär, tagesklinisch zu behandeln oder ambulant. Und jemanden auch möglichst schnell wieder zu integrieren in sein normales Umfeld.
Blühende Rosen und der Wind, der durch die Bäume streift. Töpfern, malen, werken, wandern, das alles gehört zur Therapie in der Tagesklinik Eschwege dazu. Sie hören H2 Kultur der Tag. Was sind die Gründe für Depressionen? Wir haben gehört, es gibt zahlreiche Ursachen. Auch die genetische Disposition spielt offenbar eine Rolle. Doch einige Experten meinen, der Anstieg der Depressionserkrankungen sei darauf zurückzuführen, weil sich die Diagnostik verbessert habe. Juliane Rebentisch, wissenschaftliche Mitarbeiterin am Institut für Philosophie der Uni Potsdam, Lehrstuhl für Ethik und Ästhetik. Guten Abend.
Guten Abend, Frau Fitsch. Ich meine, Depression ist ja ein vager Sammelbegriff für eine ganze Reihe psychischer Störungen. Also jeder weiß ungefähr, was eine Depression ist und fast jeder kennt sogar den Namen des bekanntesten Antidepressivums, nämlich Prozac, so dass man sagen kann, die Depression ist die Modekrankheit unserer Zeit und dann stellt sich natürlich oder drängt sich geradezu auf die Frage nach dem Verhältnis von Gesellschaft und Depression. Man kann durchaus sagen, dass es ganz bestimmte Störungen in unserer Gesellschaft sind, die hier zum Problem geworden sind. Ja, also während beispielsweise der Mangel an Initiative in der Gesellschaft kaum als Problem wahrgenommen wird, in der vom Einzelnen im Wesentlichen verlangt wird, das zu tun, was ihm vorgeschrieben wird, ist dies in unserer Gesellschaft wirklich anders. Und das ist der Punkt, der die Soziologie hier interessiert. Also in der Gesellschaft, die wie die unsere nicht mehr primär auf Gehorsam und Disziplin setzt, sondern auf Eigenverantwortung und Initiative, sind all die Störungen ein Problem, und zwar ein massives, die Übernahme von Verantwortung, die das Entwickeln von Initiative irgendwie blockieren. Ja? Die Karriere der Depression ist spezifisch für eine Gesellschaft, die den Wert der Autonomie, der Selbstbestimmung zentral gesetzt hat. Und man kann sagen, Eigenverantwortung und Eigeninitiative sind heute entscheidende gesellschaftliche Forderungen. Und die Kehrseite dieser Forderung ist die Depression, die oft eben nicht nur einhergeht mit einem Minderwertigkeitsgefühl, sondern auch mit einer Gleichgültigkeit des Gemüts und einer Teilnahmslosigkeit im Handeln. Aber auch, das kann gehen bis zu einer massiven Antriebsschwäche, eben der Schwierigkeit, überhaupt eine Handlung zu beginnen. Ja? Und das ist das Problem. Da kann man sagen, das alte Disziplinarmodell, also mechanischer Gehorsam, ist gerade abgelöst durch Anforderungen wie Eigenverantwortung, Initiative, Flexibilität. Da ist eben gerade nichts Mechanisches mehr gefordert. Aber dadurch wird natürlich nicht die Disziplin einfach abgeschafft. Ja? Man gehorcht heute, indem man eine Aufgabe erfüllt, sich in ein Projekt einbringt und nicht mehr, indem man eben mechanisch einen Befehl ausführt.
Dr. Barbara Heitzmann, Soziologin am Institut für Sozialforschung in Frankfurt. Guten Abend.
Guten Abend.
Frau Heitzmann, Sie haben gerade ein Projekt beendet. Und was ist Ihr Fazit aus dieser Befragung?
Also wir sind zu dem Schluss gekommen, dass es entgegen mancher Aussagen in der Öffentlichkeit nicht am Verantwortlichseinwollen fehlt. Mhm. Ganz im Gegenteil, dass die Menschen offenbar eine starke Bereitschaft zur Verantwortung haben. Und die Eigenverantwortung erscheint dann eigentlich wie ein Zwang zur permanenten Leistungserbringung.
Und zu was führt dann dieser Zwang?
Dass eigentlich gar keine Entlastung mehr möglich ist, keine Entlastung von Verantwortung, dass man eigentlich der Verantwortung gar nicht mehr auskommt. Mhm. Und wenn man dann am Arbeitsplatz scheitert, liegt es nicht mehr am mangelnden Fachwissen oder an ungünstigen Arbeitsbedingungen, sondern man scheitert eigentlich unter diesen Prämissen an der Eigenverantwortung. Und die sieht man ja als einen Teil seiner Persönlichkeit. Das heißt, es bleibt eigentlich kein Potenzial mehr für Veränderungen, die einem so aus einer Krise raushelfen könnten. Und das Resultat kann dann eigentlich nur entweder die Depression sein oder eben, wenn ich es nach außen bringe, die Aggression.
Vielen Dank. Die Bürger sollen Verantwortung übernehmen für ihren Arbeitsplatz, für ihre Gesundheit, für ihre Zukunft. Hinter diesem Appell steckt die Botschaft, wer verantwortlich handelt, kann die Risiken des modernen Lebens handhaben. Das funktioniert aber offenbar nicht, wie das Beispiel der 6 Mitarbeiter zeigt. Aus Stress am Arbeitsplatz haben sich, ja, es waren 5 Mitarbeiter beim Autohersteller Renault in Frankreich das Leben genommen. Lisa Huth berichtet.
Für die meisten Franzosen ist die Globalisierung eine unheilvolle Macht, wird gleichgesetzt mit Stellenabbau, Arbeitsplatzverlagerung, sozialem Abstieg. Die Gewerkschaft CGT sieht sie als Ursache für eine immer rigidere Arbeitsorganisation, für immer straffere Ziele und Methoden des Managements, die auf den Angestellten und Arbeitern lasten. Für den 38-jährigen Raymond D., der im Technozentrum von Renault in Guyancourt gearbeitet hat, war diese Belastung offenbar zu viel. Er erhängte sich in seinem Zuhause und hinterließ einen Abschiedsbrief, der keinen Zweifel aufkommen ließ. Er benannte die Arbeitsbedingungen bei Renault als Ursache. Am 20. Oktober vergangenen Jahres hatte ein Techniker bei einem Sprung aus dem 5. Stock des Hauptgebäudes den Tod gefunden. Im Januar hatte sich ein weiterer in einem Teich in der Nähe des Geländes ertränkt. Insgesamt haben sich in den vergangenen 5 Jahren 5 Mitarbeiter bei Renault das Leben genommen. In einem Schreiben weist die Unternehmensleitung die Schuld daran zurück. Raymond D. und seine Kollegen hätten nicht unbedingt unter harten Arbeitsbedingungen gelitten. Im Technozentrum arbeiteten Ingenieure, die ihre Arbeit leidenschaftlich liebten, die neue Autos entwickelten. Und schon gar nicht sei die Zielvorgabe von Renault-Chef Ghosn daran schuld, bis 2009 26 Modelle auf den Markt zu bringen, darunter 13 neu entworfene. Die Autoindustrie in Frankreich ist in einer Krise. Ständige Neustrukturierungen führen zu einer permanenten Angst vor Arbeitsplatzverlust, sagen Psychologen, die nach den Selbstmorden befragt wurden. Im Übrigen gibt es ähnliche Fälle auch bei Peugeot. Dort hat sich Anfang Februar ein 2-facher Familienvater das Leben genommen. Ein weiterer liegt nach einem Selbstmordversuch mit schweren Verletzungen im Krankenhaus.
Prozac ist das am meisten konsumierte Antidepressivum der Welt. Prozac gilt bis heute als universelle Glücksdroge. Die meisten glauben, man könne das Zeug einfach schlucken, um gut drauf zu sein. Etwa 4 Millionen Menschen leiden in Deutschland an einer Depression. 2/3 davon befinden sich in hausärztlicher Behandlung. Dr. Ulrich Bartke, stellvertretender Leiter der Ambulanz des Sigmund-Freud-Instituts in Frankfurt. Guten Abend.
Guten Abend, Frau Fritz.
Bleiben wir noch mal kurz bei Prozac. Wird dieses Medikament auch gerne bei Depressionen hierzulande verabreicht?
Ja, Fluctin wird auch in Deutschland verabreicht, in sicherlich auch hausärztlichen Praxen, die ja häufig darunter leiden, dass sie nicht in der eigentlich den Patienten zur Verfügung stehenden Zeit sich mit den Patienten beschäftigen können, sodass auch hier sicherlich der Druck auf manche Hausärzte einfach lastet, relativ schnell helfen zu wollen, ohne vielleicht erklären zu können, welche langfristigeren, aber gründlicheren und dem Einzelnen auch gerechter werdenden Möglichkeiten der Psychotherapie vorhanden sind. Mm-hmm.
Prozac, das muss man vielleicht noch kurz erklären, heißt hierzulande Fluctin. Wie sehr ist die verhaltenstherapeutische Kurzzeitbehandlung bei Depressionen wirksam und effektiv?
Also es gibt in Deutschland in der Richtlinienpsychotherapie die Verhaltenstherapie, wie Sie gerade sagten, und dann die Psychoanalyse und die von ihr abgeleiteten tiefenpsychologischen Psychotherapieformen, die von den Krankenkassen finanziert und bezahlt werden. Unserer Erfahrung nach sind die Kurztherapien bei Depressionen nicht langfristig gut wirksam. Also man muss damit rechnen, dass es dann doch häufig wieder zu Rezidiven kommt. Kurztherapien sind nicht die günstigste Form.
Wenn wir von Kurztherapien sprechen, wie kurz sind die dann?
25 Stunden, also vielleicht eine Stunde pro Woche, ein halbes Jahr. Das kann jemanden, der in einer normalen Krise ist, sicherlich weiterhelfen, dass er vielleicht über die ungünstigen Reaktionsweisen, die er auf bestimmte Ereignisse hat, sich ein klareres Bild machen kann. Aber wenn es darum geht, sich sozusagen in positiver Weise mit anderen in Beziehung setzen zu können, dann kann man davon ausgehen, dass das nichts bringt, also nichts langfristig bringt.
Es gibt sicherlich nicht die einzig wahre Methode, aber es gibt die richtige Therapie für den jeweiligen Patienten zu finden, oder?
Da stimme ich zu. Wir haben hier gerade am Sigmund-Freud-Institut eine Therapiestudie begonnen, wo es um chronisch Depressive geht, also Patienten, die länger als ein Jahr depressiv sind. Und diese Patienten, die haben in der Regel oder sehr viele von denen haben schon viele Kurztherapien oder medikamentöse Therapien hinter sich, ohne dass sie aus der Depression herausgekommen sind.
Und Sie sprechen gerade noch einen wichtigen Punkt an. Wie sehr verstärkt man zum Beispiel auch während einer Psychotherapie ein medikamentöses Mittel?
Psychotherapie und Medikamente schließen sich nicht aus. Es ist durchaus hilfreich. Man kann das so verstehen, dass man ein Medikament auch als vorübergehende Stütze einsetzen, gerade bei schweren Depressionen unbedingt einsetzen muss. Aber es muss sozusagen die psychische Struktur gesund werden.
Ich danke Ihnen. Das war der Tag am Mittwoch. Morgen hören wir uns wieder, wenn Sie Lust und Zeit haben. Wenn nicht, dann empfehlen wir Ihnen einfach unser Podcast-Angebot im Internet. Mein Name ist Angela Fitsch. Einen schönen Abend.
Deutschlandfunk. Europa heute.
Am Mikrofon ist Barbara Schmidt-Maternen. Schönen guten Morgen. Es wird wohl ein Tag nach dem Geschmack von Nicolas Sarkozy gewesen sein. Mit drei handfesten Ergebnissen reiste der amtierende EU-Ratspräsident gestern aus Moskau wieder ab. Binnen eines Monats, so hat Russlands Präsident Medvedev ihm versprochen, wolle er die russischen Truppen aus dem georgischen Kernland abziehen, wenn zuvor 200 EU-Beobachter nach Georgien entsandt werden. Außerdem einigten Sarkozy und Medvedev sich auf eine internationale Konferenz in Genf am 15. Oktober, auf der es wieder um eine Lösung im Kaukasus-Konflikt gehen soll. Welche Taten diesen Worten folgen, steht noch auf einem anderen Blatt. Und die politischen Absprachen dieser Tage ändern auch nichts daran, dass die Stimmung in Georgien gegenüber den Russen ziemlich vergiftet ist. Seitdem Anfang August russische Panzer ins Land rollten, macht sich diese Abneigung auf verschiedenste Weise bemerkbar, auch und gerade in Worten. Eigentlich ist Russisch die Hauptverkehrssprache im Kaukasus, doch manche Georgier wollen diese Sprache derzeit nicht mehr in den Mund nehmen. Gesine Dornblüt über Georgien als Dorado für Linguisten.
Tamara Uchuchu blättert im Inhaltsverzeichnis eines schweren Buches. Mehrere hundert Seiten umfasst der Band. Es ist eine Sammlung kaukasischer Märchen und Volkssagen, übersetzt aus insgesamt 19 Sprachen. Es gibt zunächst mal die abchasisch-adygeischen Sprachen im Nordwestkaukasus. Zum Beispiel abchasisch, abassinisch, adygeisch, tscherkessisch, kabardinisch. Dann kommen die weinachischen Sprachen, tschetschenisch und inguschisch. Es gibt die südkaukasischen, kartwelischen Sprachen, georgisch, mingrelisch, swanisch und dagestanische Sprachen im Nordostkaukasus. Zum Beispiel awarisch, lagisch, tabasaranisch, leskisch. Die Strukturen all dieser Sprachen kenne ich sehr gut, aber sprechen kann ich nur Adygeisch, Kabardinisch, Tscherkessisch und Georgisch. Tamara Ujuchu arbeitet im Kaukasushaus, einem Kulturzentrum in Tiflis. Die Räume stehen voller Bücherregale. Im Innenhof sitzen Menschen und diskutieren. An der Textsammlung der Märchen und Volkssagen haben Wissenschaftler aus dem gesamten Kaukasus 25 Jahre lang gearbeitet, über alle Grenzen hinweg. Eine echte Pionierarbeit. Viele kaukasische Sprachen existieren nur mündlich, einige werden nur von wenigen tausend Menschen gesprochen. Demnächst soll eine russische Ausgabe dieser Märchen und Sagen erscheinen, denn Russisch ist die Sprache, die fast alle in der Region verstehen. Das Kaukasushaus arbeitet seit 15 Jahren mit Wissenschaftlern und Künstlern aus Russland, Aserbaidschan, Armenien und Georgien zusammen, bringt Menschen aus verfeindeten Regionen an einen Tisch. Der Krieg habe ihre jahrelange Arbeit nun zunichte gemacht, klagt Michail Berushvili. Er koordiniert die Kulturprogramme im Kaukasushaus.
Das Vertrauen ist verloren. So viel Blut ist geflossen und so viele Propaganda aus Russland und aus Georgien. Und jetzt es ist es sehr schwer vorzustellen, was können wir jetzt weitermachen. Wir müssen also wieder versuchen, also diese Kontakte, nicht heute, nicht morgen, aber übermorgen.
Eine junge Frau kommt dazu. Tinatin Musiashvili arbeitet im Bildungsministerium. Sie lernt im Kaukasushaus Aserbaidschanisch. Aus Interesse und weil sie meint, dass nur wer den anderen versteht, dessen Handeln voraussehen kann. So könnten Konflikte vermieden werden. Tinatin Musiashvili stammt aus Kvemokartli, einer Region in Georgien, in der viele Aserbaidschaner leben. Dort gab es schon öfter soziale Unruhen. Dort gibt es sehr viele Probleme, weil die aserbaidschanische Minderheit fast kein Georgisch kann. Bei den Männern geht es noch, denn die kommen unter Leute, aber die Frauen sitzen nur zu Hause. Deshalb können sie unsere Landessprache, Georgisch, nicht und auch kein Russisch. Und deshalb haben wir wirklich große Kommunikationsprobleme. Wenn wir die nicht lösen, dann bekommen wir dort demnächst vielleicht auch noch einen Konflikt. Während die EU-Staatschefs in Brüssel über ihr Verhältnis zu Russland berieten, haben Hunderttausende Georgier mit Fahnen für ihr Land demonstriert. Dabei waren auch antirussische Stimmen zu hören. Einer verbrannte gar seinen russischen Pass vor Fernsehkameras. Manch ein Georgier möchte nun kein Russisch mehr sprechen. Die Mitarbeiter des Kaukasushauses aber könnten ohne Russisch gar nicht mehr arbeiten. Michail Berushvili.
Unsere kaukasischen Freunde, wenn sie rufen uns an oder wir sprechen, natürlich sprechen wir Russisch. Diese Sprache ist gut, die Sprachkenntnisse ist sehr wichtig.
In den georgischen Schulen aber verdrängen schon seit längerem Englisch und Deutsch das Russische als Fremdsprache. Tinatin Musiashvili findet das dumm. Ich glaube, gerade jetzt ist es gut, die Sprache des Nachbarn zu können.
Gesine Dornblüt über Georgien.
Wegen Arbeiten an der Sendeanlage muss der Langwellensender Donnebach 153 kHz heute in der Zeit von 8.10 Uhr bis 20 Uhr abgeschaltet werden. Zum terrestrischen Empfang des Programms Deutschlandfunk empfehlen wir ersatzweise die Langwellenfrequenz 207 kHz, die Mittelwellenfrequenzen 549, 756 und 1422 kHz, die bekannten UKW-Frequenzen und das Digitalradio. Wir bitten um Ihr Verständnis.
Deutschlandfunk. Informationen am Morgen.
Mit Stefan Heinlein auf allen Frequenzen einen schönen guten Morgen. Mehr als zwei Jahrzehnte haben Europas Physiker gebraucht, um ihn zu bauen, den LHC, den stärksten und teuersten Teilchenbeschleuniger aller Zeiten. Über 3 Milliarden Euro wurden investiert. Ein gigantisches Projekt, angeblich die größte bisher gebaute Forschungsmaschine der Welt. Heute wird der Startknopf gedrückt. Dann sollen in einem unterirdischen Ringtunnel Wasserstoffkerne bis auf Lichtgeschwindigkeit gebracht werden. Um herauszufinden, wie dieser gigantische Apparat aussieht und wie er funktioniert, ist Frank Grotelüschen tief in den Genfer Untergrund gestiegen.
Wir haben hier mehr Stahl verbaut als im Eiffelturm in Paris.
Weltweit die kompliziertesten Objekte, die ich kenne. Und ich schließe sämtliche Programme der NASA dabei mit ein.
Michael Eppert und Frank Hartmann sind Physiker. Die beiden haben die größte Wissenschaftsmaschine aller Zeiten gebaut, zusammen mit 10.000 anderen Forschern aus aller Welt. Der riesige Apparat findet sich in Genf am Europäischen Teilchenforschungszentrum CERN. Seine Mission: neue Elementarteilchen aufspüren und den Physikern verraten, aus was Materie im Innersten besteht. Sein Name: Large Hadron Collider, kurz LHC. Der Riesenbeschleuniger ist in einen unterirdischen Ringtunnel eingebaut, 100 Meter tief unter der Erde. Mehr als eine Minute fährt der Fahrstuhl, dann öffnet sich die Tür. Der Weg führt durch Gänge mit kahlen, nackten Betonwänden.
Der Tunnel ist 27 Kilometer lang und es gibt 8 Zugangsstellen.
Michael Eppert deutet auf eine Wand. An ihr lehnen mehrere Fahrräder.
Unter Umständen müssen Sie hier Kilometer zurücklegen, um zu Ihrem Arbeitsplatz zu kommen. Und da ist die einfachste Möglichkeit, ein Fahrrad zu nehmen.
Der Beschleunigertunnel ähnelt einem U-Bahn-Tunnel. Doch statt Schienen reihen sich unzählige Röhren aus Stahl aneinander, meterdick und blau lackiert.
Das sind diese blauen, 15 Meter langen Magnete. Davon gibt es 1232 Stück. Wir müssen also auf 27 Kilometer diese Magnete auf die Temperatur von Flüssighelium runterkühlen, ja, auf 1,9 Kelvin.
1,9 Kelvin, das sind minus 271 Grad Celsius. Nur bei so einer Extremtemperatur können die wuchtigen Magnetröhren funktionieren. Sie haben die Aufgabe, die Teilchen, die der LHC beschleunigt, auf ihrer 27 Kilometer langen Kreisbahn zu halten. Es sind Protonen, Wasserstoffkerne. Sie fliegen mit einer Geschwindigkeit von knapp 300.000 Kilometern pro Sekunde durch den Ring. Die Hälfte der Protonen fliegt im Uhrzeigersinn, die andere Hälfte dem Uhrzeigersinn entgegen. Dann, an bestimmten Stellen des Rings, treffen die Protonen mit voller Wucht aufeinander. Und dabei sollen neue, unentdeckte Elementarteilchen entstehen, zum Beispiel das Higgs, das meistgesuchte Teilchen in der Physik. Das Higgs soll erklären, warum Materie überhaupt Masse besitzt. Dort, wo die Protonen aufeinanderprallen, sind unterirdische Hallen, groß wie Kathedralen. Hier haben die Physiker riesige Teilchenkameras aufgebaut, Detektoren genannt. Sie werden die Zusammenstöße der Protonen haarklein analysieren und feststellen, ob neue Teilchen wie das Higgs entstehen. Michael Eppert deutet auf so einen Detektor, ein bunt lackierter Metallklotz, hoch und breit wie ein Bürohaus.
Alle Elemente in Rot und Orange, die Sie hier sehen, sind Stahl und Eisen. Und das sind mehr als 7.000 Tonnen und der Eiffelturm in Paris wird auf 7.000 Tonnen geschätzt.
Epperts Kollege Frank Hartmann blickt auf den Klotz, halb stolz, halb sorgenvoll.
Der Detektor muss funktionieren und wir haben uns die beste Mühe gegeben in den letzten 6 Jahren, jedes einzelne Teil in jedem einzelnen Schritt nachzukontrollieren und eine weitere Qualitätskontrolle durchzuführen.
Hartmann ist nervös.
Es ist einfach mein persönliches Interesse, dass dieser Detektor funktionieren wird. Ich kann mir nichts anders vorstellen und es muss so passieren. Und wenn was schief läuft, haben wir keine Chance, diesen Detektor noch einmal in der Zeit zu bauen. Da darf auch etwas Nervosität aufkommen.
In ein paar Monaten werden die Forscher wissen, wie gut der Detektor funktioniert. Und dann nämlich wird der LHC die ersten Testläufe absolviert haben. Mit handfesten Ergebnissen ist frühestens im nächsten Jahr zu rechnen. Mit etwas Glück sind sie einen Physik-Nobelpreis wert.
Eine Reportage von Frank Grotelüschen.
Übungsaufgabe. Schreiben Sie bitte, was Sie hier hören, auf Blätter A4 mit weitem Zeilenabstand, indem Sie jede zweite Zeile zum Verbessern freilassen. Schreiben Sie aufs erste Blatt Ihren Namen, Ihre Adresse und eine Faxnummer, unter der Sie zu erreichen sind, und schicken Sie das dann bitte bis Monatsende an die Redaktion. Ishiyama Shosai, Japan 171-0021 Tokio, Toshimaku, Nishiikebukuro 5-21-6-205. Innerhalb von 2 Wochen bekommen Sie dann als Fax Ihre Zensur von 1 bis 10 Punkten, 10 sehr gut, und den Text, damit Sie selber verbessern, was Sie geschrieben haben und sich überlegen, woher diese Fehler kommen und was Sie noch üben müssen. Was Sie hören, ist eine Zusammenfassung eines Teils dessen, was Sie letztes Mal in Direkt aus Europa auf Deutsch gehört haben. Wenn Sie Schwierigkeiten haben, hören Sie sich das bitte noch einmal an und sehen Sie sich im Beiheft an, wie die Eigennamen geschrieben werden. Vokabeln schlagen Sie bitte in einem Wörterbuch nach. Meine Damen und Herren, hören Sie jetzt bitte die Übungsaufgabe zu Direkt aus Europa Nummer 331. Das Großherzogtum Luxemburg ist ein Kleinstaat zwischen Belgien im Norden und Frankreich und Deutschland im Westen und Osten, der nur 2600 Quadratkilometer groß ist. Seine Unabhängigkeit wurde 1839 von seinen beiden großen Nachbarn anerkannt und er gehört auch zu den 6 Gründungsstaaten der Europäischen Union. Sowohl Esch, die zweitgrößte Stadt, als auch die Hauptstadt liegen an der Alsette. Jenseits von Mosel und Sauer liegt Deutschland. Von dort kommen viele zum Tanken, aber auch zum Einkaufen, weil die Mehrwertsteuer und die Tabaksteuer auch niedriger sind. Der Staat gliedert sich in 3 sehr unterschiedliche Regionen. Die ländlichen Gegenden im Norden und Osten, die Industriegebiete im Süden und die Hauptstadt als Zentrum von Politik, Verwaltung und Banken. Auch Schweizer Banken wenden sich von hier aus an ihre Kunden in ganz Europa und nicht von der Schweiz aus. Fast 200 aus- und inländische Banken beschäftigen hier mehr als 22.000 Angestellte. Dazu kommen Anlageberater und die Mitarbeiter von Botschaften und ausländischen Firmen. Aber Ausländer stoßen bei den Einheimischen oft auf Unverständnis, denn da jeden Tag auch noch 110.000 aus den Nachbarländern zur Arbeit kommen und 170.000 Ausländer schon in Luxemburg wohnen, sind die Luxemburger an Werktagen zwischen 9 und 17 Uhr in ihrem eigenen Land in der Minderheit. Unter den Ausländern sind viel Portugiesen, Spanier und Italiener, aber auch Ungarn, die 1956 nach dem Volksaufstand gegen den Einmarsch sowjetischer Truppen nach Frankreich, Luxemburg und Italien geflohen sind. Portugiesen und Italiener hat man in den 30er Jahren für den Eisenerzbergbau ins Land geholt. Der Stahlindustrie ging es 30 Jahre lang sehr gut, aber dann mussten in den 70er und 80er Jahren von über 30.000 Beschäftigten 25.000 entlassen werden. Die portugiesischen Gastarbeiter sind jedoch daraufhin nicht nach Portugal zurückgekehrt, sondern dageblieben. Der stellvertretende Bürgermeister von Esch ist in Portugal geboren, aber das ist eine Ausnahme. Die meisten Gastarbeiter sind nicht in die luxemburgische Gesellschaft integriert. In der Schule erreichen die Kinder von Immigranten viel weniger als die von Einheimischen. Der erhoffte soziale Aufstieg über die Schule funktioniert nicht. Aber die Immigration geht weiter. Eine Portugiesin, die erst vor 6 Jahren mit ihren 4 Kindern nach Luxemburg gekommen ist, weil sie dachte, da sei es einfacher, Geld zu verdienen, hat gesagt, dass 3 ihrer 4 Kinder da zur Schule gehen, dass man aber ihren Kleinsten nicht in den Kindergarten aufgenommen hat, weil sie Portugiesin ist. Deswegen falle es ihr nun schwer, regelmäßig zur Arbeit zu gehen. Sie hatte gehofft, da ein leichteres Leben zu finden, aber diese Hoffnung habe sich nicht erfüllt, denn mit Putzen und Bügeln so viel Geld zu verdienen, wie man für 5 Personen braucht, sei sehr schwer. Der Mindestlohn liegt bei etwa 1500 Euro. Das ist viel Geld, aber das Leben ist sehr teuer. Man zahlt noch höhere Mieten als in Zürich, Madrid oder London. Der Lebensstandard ist relativ hoch, denn viele verdienen viel Geld. In der Hauptstadt residieren die Verwaltung des Europäischen Parlaments, die Europäische Investitionsbank und der Europäische Gerichtshof. Die Luxemburger sind heute die reichsten Europäer, aber reich waren sie auch damals schon, als es der Stahlindustrie noch gut ging. Trotzdem fühlen sich da viele in ihrem Land nicht wohl. Wenn man die Zahl der Selbstmorde und die Zahl der Drogensüchtigen und Depressiven betrachtet, ist Luxemburg das unglücklichste Land Europas. Viele junge Leute haben Angst, nicht so eine Karriere machen zu können wie ihre Eltern und deshalb auch nicht so viel Geld anhäufen zu können wie sie. Das empfinden sie als großen Druck und darauf reagieren manche mit Selbstmord, andere mit Drogenkonsum. In Luxemburg sind überdurchschnittlich viele Menschen in einem psychiatrischen Krankenhaus in Behandlung. Das war die Übungsaufgabe zu Nummer 331. Danke.